Was ist das? Soll ich noch mal?
Hier. Haben wir die Folien aus der letzten Sitzung hoch und haben wir noch die Aufnahmen, diese E-Lectures. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt so wenig geworden sind, damit zusammenhängt. Ja, cool. Dass es damit zusammenhängt. Für heutige Sitzung gab es dort eine Kolumne mit Aufgaben und diese Kolumne ist heute zum ersten Mal gefüllt. Deswegen würde ich gerne damit anfangen heute. Der erste Poster, Syntax et Oral Lingua, da haben einige was drauf geschrieben, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und das ist auch nichts Neues, dass die erste Poster eher rar beschriftet sind. Es wird immer mit jedem weiteren Poster wird es immer mehr und mehr. Achtet bitte aber drauf, wie die Daten in diesen blauen Kästen wiedergegeben sind. Und das wird auch erwartet, dass man die Daten, die dort zwar gelesen werden, weil das auf lateinischen Alphabet zurückgeht, aber nicht transkribiert werden, also es wird nicht übersetzt, aber auch keine grammatische Information gegeben. Deswegen ist das für Analyse unzugänglich. Deswegen ist es für weitere Poster sehr wichtig, dass man das zunächst transkribiert, sollte Originalsprache nicht lesbar sein. Dann sollte grammatische Information auch gegeben werden und auch übersetzt werden. Deutsch oder Englisch, das ist egal. Also für alle weitere Poster. Jetzt zu unserer heutigen Aufgabe. Dort steht das, was auf diesem leeren Poster steht, maximale Stelligkeit in Klammern Valenz eines Verbs. Ich werde heute ein Beispiel zu diesem Poster machen und das Thema ist auch grundlegend für diese Aufgabe. Deswegen die Liste, die ich jetzt hier verteilt habe, war auch bezweckt eben, dass ich endlich die, das ist für mich, dass ich endlich die Räume für das Hochladen von Aufgaben auch endlich bereitstelle. Und da ich jetzt 47 Namen hier habe, allerdings 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, so ungefähr 20 Unterschriften, dann mache ich auch erstmal 20 Räume nur. Das ist übrigens auch für die Tutorien eine Teilaufgabe, dass man das, was dort draufkommt, vorher vielleicht in den Tutorien besprechen werden sollte. Okay, was der heutige Sitzung angeht, da haben wir Kategorien, syntaktische Kategorien 2. Und ihr habt die, wie immer, die Folien hochgeladen. Ihr seht jetzt das zwar nicht, aber das macht ja nichts. Wobei, schade, ich habe da einige über...
Bitte? Der Computer, wenn du das nicht anschließt an deinem Laptop, sondern...
Direkt?
Ja, direkt. Kann ja auch.
Sollen wir das machen? Okay. Dann schließen wir das direkt an. Also das, diese Kabel da unten. Wie ist das andere? Ja. Also dann warten wir ganz kurz. Was machst du jetzt?
Einschalten.
Das brauchst du nicht.
Das hier?
Nee, brauche ich nicht.
Dann kann ich hier auch gut.
Nee, das machen wir jetzt gerade. Dann soll das jetzt zeigen. Nee, eins ist das immer noch. Überträgt aber kein Bild. Kannst du das direkt hier, diese schwarze Kabel da anschließen? Nee, das war. Nein. Das schwarze Kabel. Genau das. Schließ das bitte da.
Nee.
Das soll jetzt das. Das ist das Problem. Vielleicht war das bei euch das Problem, dass ihr das auf falsche Kabel einfach angestöpselt habt. Du hast jetzt meine Folie nicht bei dir.
Nein.
Ja. Deswegen soll das hier rein.
Okay, warte.
Ja? Und das soll denn das hier. Was sagst du?
Das schneiden wir jetzt auch.
Ach, das ist mir egal. Das ist kein Wettbewerb für irgendwelche CDF. Heute Abend Nachrichtenshow-Sprecher. Ist egal. Nee, das ist in der Sache. Machen wir das rückgängig, bitte.
Schau ich
mal. Nee, es tut mir leid. Nee, ist egal. Machen wir das rückgängig. Hallo. Okay, machen wir das bitte. Mach das bitte. Okay, danke schön. Okay, es ist, wie gesagt, das ist zweitwichtig. Wir haben in der letzten Sitzung festgestellt, dass syntaktische Kategorien ein Abbild dessen sind, wie wir generell die Welt wahrnehmen. Und da haben wir eine kurze Retrospektive in der Philosophie gezeigt. Zum Schluss kam er dazu, sogar zu einer Meinung, dass die Kategorisierung an sich als kognitive Tätigkeit in Menschen irgendwie allgemein verankert ist und irgendwie nicht unbedingt eine sprachliche Domäne darstellt. Was mit Syntax, wobei diese Kategorisierung oder dieser kognitive Skill mit Syntax vielleicht zusammenhängt, mit Bau von Sätzen zusammenhängt, zeigt sich diese GIF auch. Diese Kreise und verschiedene Formen sind die syntaktischen Regeln, die von Sprache zu Sprache als solchen gegeben vorgestellt werden können. Und wir, wenn wir in einer bestimmten Sprachumgebung, Sprachcommunity eingeboren werden, versuchen wir unsere Vorstellungen, das, was wir zu sagen haben, unsere Ausdrücke anhand dieser Regeln anzupassen, also in diesen Regeln rein zu tun, so wie das kleine Kind. Also das ist das Spiel, was wir sowieso für unsere kognitive Entwicklung wichtig ist, und dann tun wir es auch lebenlang. Allerdings, was ich hier an der Stelle unterstreichen möchte, ist, dass wir das Bild eben in einer natürlichen Sprache ankämpfen. Ja? Also wenn man das jetzt als Symbol oder Sinnbild für syntaktische Regeln und Umgang mit syntaktischen Regeln vorstellt, dann können wir an der Stelle sagen, oder ich plädiere dazu zu sagen, dass ich kann auch hier einen Kreis reintun und hier auch einen Stern. Ja? Es gibt ganz bestimmte pragmatische kommunikative Situationen, in denen ich kein Acht auf syntaktische Regeln nehme, die empfinde ich nicht als Zwang, der vielleicht hier so dargestellt ist. Syntaktische Regeln sind bloß Instrumente, die ich verwende, um auf einer ganz bestimmten Ebene Satz zu strukturieren. Über diese Strukturen haben wir ja gesprochen, und heute sprechen wir über eine ganz bestimmte Perspektive. Ich habe das Event-Struktur genannt, aber diese Event-Struktur werden wir zunächst gewinnen, wenn wir nochmal zurück zu Sünder-Syntax gehen. Und hierzu kann man Folgendes sagen, das ist nach Ludger Hoffmann: Die Aufgaben der Syntax oder Sinn der Syntax liegt darin zu beantworten, wie verhält sich Syntax zu Zwecken von Sprache. Wenn wir Zweck der Sprache uns überlegen, also was ist Zweck der Sprache, dann kommen wir natürlich auf diesen Begriff Organon zurück, also Instrument, als eine von vielen Tools, die uns zur Verfügung stehen, um das, was wir zu sagen haben, irgendwie zu Ausdruck zu bringen. Wir können das auch, also es gibt Menschen, die können nicht sprechen, aber sie können das trotzdem durch Gestikulation. Gebärdensprache ist ein Beispiel dafür. Mittlerweile haben wir auch Schriftsprache. Also wir haben viele Tools, und eine von denen ist Sprache. Also sehr, sehr effektive, vielleicht sogar so effektiv, dass dieses Instrument uns auch evolutionäre Vorteile verschafft. Das sind die Zwecke. Was sind die maximale und minimale Beschreibungseinheiten? Wenn wir von Kategorien sprechen, tun wir nichts anderes als von diesen minimalen und maximalen, wenn das weitergeht, Beschreibungseinheiten zu sprechen. Wenn Syntax kombinatorik ist, also vorausgesetzt, Syntax ist tatsächlich kombinatorik. Ich weiß nicht, ob ihr noch zurück dran denkt, als wir gesagt haben, Syntax behandelt die natürliche Form der Sprache. Die Form, in der uns Sprache begegnet, ist im Satz etwas, was finit aussieht. Ja? Das würde relativieren, dass Syntax tatsächlich Kombinatorik ist. Ja, das ist es sieht so aus, aber diese Vorstellung über Kombinatorik ist eher ein Produkt des Konstrukts, das in einer Wissenschaft, also hier in diesem Fall Linguistik, erzeugt wird. Was sind die kombinatorischen Einheiten? Welche Art sind die Beziehungen zwischen Sprachmitteln? Welche Zwecke dienen die Kombination der Sprachmittel? Also ich unterstreiche das auch im Zweck, weil das Bild von vorhin mit dem spielenden Kind ist auch, falls ich einen Stern in der Hand halte, und das ist der Zweck, im Stern auszudrücken, syntaktische Mittel geben mir aber einen Kreis, dann mache ich aus diesem Kreis einen Stern. Das ist das Problem und nicht umgekehrt. Das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtige Vorstellung. Und wir werden sehr oft die Beispiele sehen, in denen in der natürlichen Sprache Syntax sehr stark an ihren Grenzen kommt. Und das sind eben zugunsten der Zwecke, zugunsten der Erfüllung von Zwecken der Sprache, einen Ausdruck zustande zu bringen. Und so weiter und so weiter. Also Das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Mehr reicht einfach nicht, wenn man sagt, okay, Aufgabe der Syntax ist einfach zu klären, was ein Satz ist und das war's. Bevor wir jetzt dazu kommen, möchte ich, dass wir zu Stück zwei wichtige Begriffe gegeneinander stellen und uns überlegen, wie wir zu diesen Begriffen gelangen und in welche Relation stehen das. Mir ist auch sehr wichtig, dass wir von einem natürlichen Phänomen zu einem abstrakten Konstrukt kommen. Und Syntax ist immer ein Balanceakt zwischen etwas, was sehr abstrakt wird und irgendwann mal nichts mehr mit Sprache zu tun hat, aber auch in diesem Chaos, was wir Satz genannt haben, trotzdem durch Abstraktheit Ordnung geschaffen wird. Und wir müssen auch so einen Mittelding finden. Und deswegen fangen wir mit einer Analyse eines Satzes an. Ich glaube, das wird hier gar nicht gehen, weil das zu klein ist. Deswegen schreibe ich hier gleich und dann kann ich hier auch noch löschen. Ich nehme einfach diese fertige Analyse dessen, was ich gerade zeigte, ist hier versteckt. Und wenn man hier auf diesen Button draufklickt, dann geht das Bild auf. Aber jetzt mache ich das nicht, weil ich das eben in der Entstehung zeigen möchte. Ich schreibe hier einen Namen, bewusst einen Namen. Ups, der schreibt nichts. Ist das abwischbar? Whitebook, okay. Ronnie O'Sullivan. Levani lacht, ja. Okay, kennt den jemand? Ja, sehr gut. Ich habe extra einen Personennamen genommen. Das ist Anthroponym. Das ist nicht einfach ein Nomen, sondern ein Anthroponym. Anthropos, Mensch, Nym, Name. Weil es gibt nichts Genaueres. Also ich habe das eben deswegen genommen. Warum habe ich das genommen? Was habe ich dadurch gespart? In Deutsch. Was hätte jedes Nomen haben müssen? Ja? Ein Artikel. Ich habe einen Artikel gespart. Das wollte ich nicht, weil ich möchte möglichst allgemein bleiben. Später bereitet mir das Schwierigkeiten, aber ich nehme jetzt einfach O'Sullivan, einfach ohne Vornamen. Und dann sage ich einfach, das ist zwar Anthroponym, aber Hypo-Begriff, also übergeordneter Begriff, ist ein Nomen. Wir haben alles, was wir hier unter Substantia, körperlich, beseelt, empfindend, rational, würde genauso auf Ronnie O'Sullivan passen wie auf Plato, Sokrates und Zacharia Fuchsbanitz. Also deswegen würden wir ganz oben diese komplette Kategorisierungslinie durchgehen und hierauf landen. Also das ist klare Substantia mit allen philosophischen oder logischen Kategorisierungspunkten, die wir in der letzten Sitzung aufgezählt haben. Damit könnte das jetzt nicht vielleicht in einem Lexikon stehen, Lexikon des Englischen oder des Irischen, aber dieser Name könnte zum Beispiel Who is Who stehen. Trotzdem eine Anordnung von Einträgen, auf Alphabet geordnet oder auf Leistung geordnet, aber auf jeden Fall geordnet. Ja? Und so könnte das da stehen. Somit ist das zunächst ein Lexem. Zunächst ist das nichts anderes als eine lexikalische Kategorie. Lexikalische Kategorie. Mehr haben wir nicht. An der Stelle kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe ja Streben nach Ergänzung benannt. Und das geht jetzt, diese Bezeichnung geht jetzt weiter. Das ist Umschreibung dessen, was wir in allererster Sitzung unter Paninis Grammatik angesprochen haben. Panini hat geschrieben, dass Einheiten einer Sprache eine bestimmte Notwendigkeit gar haben, nach sich zu ergänzen. Ich nenne das einfach Expansion. Ja? Die expandieren. Die sind etwas und die expandieren. Ich nenne das jetzt einfach so. Es gibt viele Alternativen, aber ich mag das einfach. Wenn er denkt, es gibt noch besseres Wort, dann nimmt das. Panini nennt das Streben nach Ergänzung. Ja? Wir müssen jetzt kurz überlegen, dass wir diese Expansion, ich schreibe mal hier, Expansion, zweidimensional vorstellen müssen. Ja? Expandieren kann man linear, entweder links oder rechts expandieren, oder hierarchisch, nach oben expandieren oder nach unten expandieren. Das ist zunächst erstmal sehr abstrakt, aber wir brauchen diese zwei Dimensionen. weil wir betrachten die Expansion von Satzteilen, zunächst linear, weil wir haben gesagt, syntaktische Phänomene sind augenscheinlich linear. Das sind lineare Anordnungen. Das sind räumliche Linien und zeitliche Linien, wenn wir sprechen. Ja, weil wir die Worte nicht aufeinander schreiben oder zeitgleich aussprechen, sondern immer geordnet, also auf eine Linie, Raumlinie, Zeitlinie. Zweite Dimension war Hierarchie. Wir haben gesagt, da gibt es keine Paris, da gibt es wichtigere, wenn nicht wichtigere, da gibt es Einheiten, die mehr zu sagen haben, da gibt es Einheiten, die weniger zu sagen haben. Also es gibt eine Über- und Unterordnung, damit reicht der Links- und Rechtslinearität nicht, sondern Expansion nach unten und nach oben. Wir haben eine, das haben wir als Hierarchie genannt. Damit haben wir syntaktische Phänomene quasi aus zwei Perspektiven durchleuchtet. Eine aus linearen Perspektive, was augenscheinlich ist. Und dann mussten wir eine bestimmte Analyse vollziehen, damit wir zur Hierarchie gelangen, weil hinter dieser Linearität ist eine Hierarchie versteckt. Und das mussten wir nach vorne bringen. Also Expansion. O'Sullivan wird jetzt expandieren und wir haben gesagt, dass die lexikalische Kategorie ein Abbild von dieser philosophischen Kategorisierung sind. Deswegen ist das naiv. Ist leicht zugänglich. Ich muss jetzt nicht großartig überlegen. Das ist ein Faktum, so gut wie. Zwar ist diese Kategorisierung auch ein Konstrukt, aber das ist sehr, liegt sehr auf der Oberfläche. Ja, zugänglich mit allen Organen, die uns zur Verfügung stehen, Welt wahrzunehmen. Das, wodurch das expandiert wird, das ist eine Nominalphrase. Das ist ein Konstrukt. Das ist ein Abstraktum im Vergleich zu einem Norm. Ja, ich weiß, dass sich manchmal erscheint vielleicht das trivial, aber die Grenzen zwischen den beiden werden oft verwischt. Vor allem auch deswegen, weil das ist immer noch dasselbe Phänomen, das ist immer noch dasselbe Faktum, aber aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Lexikalische Kategorien brauchen wir, um linear zu expandieren. Diese abstrakte syntaktische Kategorie, nenne ich gleich syntaktische Kategorie, Nominalphrase, brauchen wir zu hierarchisch zu expandieren, entweder über oder unter. Ja? Das ist ein Faktum, das ist ein Abstraktum, obwohl wir immer noch über dasselbe Phänomen sprechen. Jetzt werden wir versuchen, das zu expandieren, wie ich vorhin sagte, und warum hier der Kollege gelacht hat, der hat mich, glaube ich, dreimal besiegt im Billardspiel und zweimal ich, oder? Zumindest steht 3-2 für dich. Das ist ein Snookerspieler. Snookerspieler. Ronnie O'Sullivan. Auch ein Nomen als lexikalische Kategorie und expandiert zu einem Konstrukt nominale Phrase. Ja? Wir haben eine lexikalische Expansion auf der Linie. Und wir haben zunächst beschränkt auf diesen Nomen eine Expansion in der Hierarchie zu einem Abstraktum nominale Phrase. Wie ich vorhin sagte, das, was ich hier gespart habe bei Olivan, kann ich jetzt bei Snookerspielern nicht mehr sparen, weil das ein Spezifikum des Deutschen ist. Für mich, als für einen Muttersprachler, der keine Artikel kennt, ist das unglaublich exotisches Phänomen, dass es eine Kategorie gibt, die so faul ist, Kategorien bei sich selbst in eigenem Körper auszudrücken und stellt etwa so einen Diener ab, der eben eine ganz bestimmte Numerus Genus und Kasus Kategorie ausdrückt. Und das ist hier ein Artikel. Und das wäre ja der Snookerspieler O'Sullivan, wäre ja zunächst Beschreibung. Wir haben das lexikalische Kategorie Artikel. Ja? Und ihr werdet jetzt sagen, so wie ich jetzt bisher verfahren habe, das ist eine lexikalische Kategorie und expandiert zu einer Phrase, das könnte Artikelphrase heißen und das ist falsch. Ja. Also diese Kategorie bezieht sich ganz klar hierauf. Und ich werde das vielleicht nicht so zu sehr das heute schaffen, aber ich werde das versuchen zu erklären, womit das zu tun hat und vielleicht helft ihr mir auch dabei. Würdet ihr sagen, dass man die Kategorien, die wir hier hatten, und die sprachlichen Ausdrücke dessen, die wir in der letzten Sitzung in Kategorienschrift von Aristoteles gefunden haben, wechseln können? Können wir aus einer Kategorie, ausgedruckt als ein Wort, eine andere Kategorie erhalten, durch eine historische Entwicklung, ausgedruckt durch einen anderen Wort. Das sogar so aussehen kann wie ein Spenderkategorie, nennen wir das so. Ja? Oder Donor- oder Geberkategorie aussehen kann. Würdet ihr das sagen? Ist das vorstellbar? Stellt euch mal vor, etwas ist ein Adverb als Kategorie. Ja, er modifiziert eine bestimmte Handlung nach bestimmten Gesichtspunkten. Und auf einmal ist das kein Adverb mehr, sondern eine andere Kategorie. Aber auf keinen Fall Minusadverb. Ist das vorstellbar? Nee, einfach Hand hoch und ich wiederhole das wirklich, werde nicht dabei müde, das, weil ihr seid nicht die Einzigen. Wenn ich Frage stelle, da geht es mir auf keinen Fall um schlaue Antworten, weil das wird nicht benotet. Eure Antworten werden nicht benotet. Sondern mir geht es tatsächlich um Quantität, so viel wie es geht. Entschuldige, aber sie war, glaube ich, vor dir. Zumindest, ja. Okay. Ist das möglich?
Ja, ich denke schon. Also, ja, in Kreis ist das Beispiel mit einem Baum gepflanzt, Habitat.
Ja, genau, Habitat. Ja, genau. Also, wir haben ein Haben-Verb, also Habendi, Verbe Habendi, besitzen. Wolltest du was an ein anderes Beispiel bringen?
Nee, ich wollte sagen, das will ich vorstellen.
Okay, gut. Sehr gut. Dann vielleicht verbale Umstellung ist etwas kompliziert, weil dort dass das viel fortgeschrittener ist. Also dazwischen ist viel komplexer. Wir nehmen ein viel einfacheres Beispiel. Eine Frage an dich. Er singt schon. Das ist ein Adverb. Oder ich hätte vielleicht nicht singt, sondern kommt. Er kommt schon. Ich hoffe, dass das auf, also für Deutschmuttersprachler Ambiguität entsteht. Was ist jetzt schon? Schon als Adverb kann auch als Modalpartikel fungieren. Ist das ein falsches Beispiel für? Ja? Also wir haben ein Adverb und dann haben wir ein Modalpartikel. Aber ich glaube, dass so ein Satz ist schon ein bisschen grenzwertig. Ihr sieht das sofort aus dem Kontext heraus, worum es hier geht. Aber wenn man nur so einen Satz nimmt, dann sieht man das nicht. Ein besseres Beispiel vielleicht. Das Wort, Subjunktion, also ein Nebensätze einzuleiten, weil. Das ist als Kategorie, ausgehend aus einer Funktion, würde ich sagen, das ist subjunkt. Wo kommt das Wort her? Was war das ursprünglich? Was denkt ihr? Muttersprachler vor. Erinnert das Wort euch an kein anderes Wort? Bitte?
Weile.
Ja, das ist Weile. Weile. Das ist eine andere Kategorie als das. Und diese Kategorie hat Bedeutung von Temporalität. Weile ist sowas wie temporal, ne? Also Temporalität. Das, was wir, also wenn wir uns alle Sätze uns angucken, die mit Weile im Deutschen anfangen, das ist das eher Kausalität. Ich bleibe zu Hause, weil draußen regnet. Also das, da, nach Weil ist der Grund angegeben, weil, warum ich zu Hause bleibe. Temporalität ist weg. Das ist eher Kausalität. Diese Änderung ist zwar der Grund, warum wir das erhalten, aber das, was wir erhalten, sind die auf der Ebene. Ja? Und genau das gleiche geschieht auch, ist auch mit dem Artikel geschehen. Die meisten Artikel, ausgehend aus der Funktion, nicht unbedingt Kasus und Genus und Numerus auszudrücken, sondern eben definit oder indefinit zu referieren, ja? Sind scheinbar aus dem Pronomen entstanden. Pronomen, andere Kategorie als ursprünglich und was in vielen Sprachen nachweislich aus Demonstrativpronomen entstanden. Obwohl für Artikel auch noch andere Ressourcen gibt, so wie Numere 1 zum Beispiel. Ja? Die europäischen Sprachen sind das beste Beispiel oder Paradebeispiel dafür. Ich möchte einfach, dass ihr darüber nachdenkt, dass wir diese Kategorisierung ist nicht rigide. Also die Sprache lebt und in eine lebendige Sprache wechselt auch, also sucht sich die lexikalische Kandidaten aus, Es gibt einen Streit darüber, woran liegt das? Also warum wurde Weile für Weile ausgesucht und nicht was anderes? Was ist an Weile besonders, dass es sich dafür eignet, eine andere Kategorie daraus zu bilden? Ja? Und es gibt keine einheitliche oder universelle Antwort darauf, aber irgendwas Universelles haben sie. Und die durchlaufen, also hier sieht man ja auch, dass E weg ist, das heißt, dass es phonetisch reduziert ist, ja? Also Bleaching oder das Bleichen nennt man das auch. Deswegen steht hier also nicht nur deswegen, aber so entstanden. Wir kommen jetzt zu abstrakter und dann werden wir sehen, warum das auch noch keine... Ich greife mal kurz vor, warum diese Elemente, diese lexikalische Kategorien nicht als grammatische Köpfe, das ist ein Begriff, ein besetzter Begriff, grammatischer Kopf, warum sie nicht als grammatische Köpfe eignen. So, diesen Bezug haben wir hergestellt. Wir können weiter linear lexikal expandieren, würde ich sagen. Ronnie Sullivan ist sehr jung. Ja, und im Billardspiel, besonders wenn man Snooker spielt, ist Erfahrung alles. Ja. Und der gilt als talentiertester Spieler oder sehr talentiert. Deswegen würde ich mal hier aufnehmen, talentierte. Der talentierte Snookerspieler O'Sullivan. Und das ist als lexikalische Kategorie ein Adjektiv und expandiert zu einer abstrakten Kategorie Adjektivphrase. Ja, so weit, so gut. Wir expandieren auf der einen Linie und wir expandieren noch hierarchisch. Damit wir zunächst... Das Ding ist, dass hier die beiden Nomina, ich würde jetzt das nicht auf eine dritte Ebene zusammentun, sondern würde ich eine Ausnahme machen, was sowieso ist hier alles Ausnahme, weil diese Richtung von Pfeilen ist absolut nur didaktisch hier gemeint und nicht wirklich hier gemeint. Also diese Pfeile zeigen nur Expansion. Bei einer baumgrafischen Darstellung von Satzstrukturen gibt es keine Pfeile, wenn dann nur nach unten gerichtet. Aber ich wollte jetzt nur aus didaktischen Gründen eben die Richtung von zeige. Genauso sieht das auch aus. Also das ist tatsächlich als eine Knote vorzustellen. Ja, das ist eine Knote und diese Knote setze ich jetzt nicht auf eine weitere Ebene hoch. Ist bis dato alles okay? Also alles verständlich soweit? Ansonsten kurz mal die Hand hoch und dann Fragen stellen. Wir haben diese Verbindung auch noch hier. Also das ist auch ganz wichtig. Und wir können jetzt sagen, dass das bisschen niedriger vielleicht Adjektivphrase und bezieht sich eben hierauf. Ja. Also das wäre ja unsere Nominalphrase, wo wir ganz oben das hier haben und alles was damit verbunden ist, sind auf verschiedenen Ebenen geregelt. Also hier unter dem Snookerspieler sowie, also zeitgleich auch für unter dem O'Sullivan, stehen eben Artikel und Adjektiv, die einmal einen grammatischen, also Job für Grammatik von diesem Nomina erledigt und das andere semantische. Macht ihn, also modifiziert ihn semantisch quasi als talentiert. Wir können auch der talentierte oder talentierteste der Spieler der Welt einfügen, aber damit das wie ein Satz aussieht, brauchen wir etwas Finites, also ich lösche mal hier, gewann das Finale. Und das ist lexikalisch gesehen, ein Verb expandiert zu einer Verbalphrase, das ist Artikel und so wie wir hinten gesehen haben, gehört zu diesen Expansion des Nomens zur Nominalphrase und das ist eine, ich würde sagen, eine Konvention in der Darstellung von diesen Bäumen, dass das Verb zunächst mal nicht mit einer syntaktischen Funktion des Subjekts verbindet, sondern mit Nicht-Subjekt und dann haben wir hier eine Verbalphrase. Wir sehen jetzt hier, dass wir eine Verbalphrase hier haben und eine Verbalphrase hier haben. Das sind aber im Endeffekt zwei verschiedene Verbalphrasen, weil hier ist das Expansion von der lexikalischen Kategorie selbst. Das hier ist aber eine Expansion, passt bitte auf, eine Expansion eine hierarchische Expansion der lexikalischen Expansion. Das heißt, Gewann hat zunächst mal linear expandiert und diese Linie hat eben das hier erzeugt. Deswegen sind das zwei verschiedene Nominalphasen. Ist das klar? Ja. Also das ist, beschränkt sich zunächst nur hierauf, projiziert nur tatsächlich auf eine lexikalische Kategorie. Das sehen wir vielleicht so besser. Das ist dieses Dreieck hier und dafür steht dieses Dreieck hier. Voraussetzung für das zweite Dreieck ist die Expansion von Gewann, nämlich auf Nominalphrase das Finale. Ja. Wenn wir diese zwei Expansionsrichtungen angesprochen haben, dann sehen wir zumindest jetzt, wo sie tatsächlich ineinander greifen. Das sind sehr logische Prozesse, die ineinander greifen und sich gegenseitig beeinflussen. Also sobald etwas linear expandiert, dann erzeugt sich dadurch auch eine Hierarchie dahinter, die wir analysieren und herausanalysieren müssen. Ja? Dadurch entstehen, damit haben wir zwei Hauptknoten, also das und das. Wenn ich jetzt schlauer gemacht hätte, hätte ich die tatsächlich irgendwie gleichermaßen auf gleiche Linie platziert. Die gehen einfach zusammen, die Pfeile wieder aus reinen mnemotechnischen oder didaktischen Gründen. Und man kann hier einen Satz schreiben, man kann hier wiederum einen WP schreiben, man kann meinetwegen alles Mögliche schreiben. Aber das ist der höchste Knoten und Dreieck dafür wäre ja das hier. Also komplett für diese Verbalphase. Ja? Wir haben eine lineare Expansion, die zeitgleich eine Hierarchie erzeugt. Und ich zeige jetzt euch, wie das auf dieser Tabelle aussieht. Und um das kurz mal zu summieren und vielleicht diese Begriffe, die ich jetzt erwähnt habe. Bitte? Echt? Okay. Ich habe das einmal eingeatmet, das hat keinen Spaß gemacht. Ja, das geht jetzt, oder?
Ja.
Da habe ich jetzt dargestellt, was mit diesem Baum, das was wir erhalten haben, ist ein Baum, wie man sieht. Und wir haben hier zwei problematische Stellen, die eben, wie ich vorhin sagte, dadurch erzeugt sind, dass sie nicht an der Stelle vorgegriffen kopffähig sind. Also die eignen sich nicht als grammatische Köpfe. Und alles andere, was wir hier geschrieben haben, was Phrasen bilden könnte, die lexikalische Kategorien, bilden eben die Köpfe. An der Stelle ist für mich auch sehr wichtig, dass ihr den Begriff Expansion und zwei ja bitte. Sehr gut, ja. Also Sie greifen mir gerade vor, genau das will ich jetzt erklären. Also ich werde auf diese Kopf, auf diese Dreiecks, die ich gemalt habe, auch diese Pfeile, die ich gemalt habe. Bisher habe ich nur in Alltagssprache gesprochen, irgendwie Begriffe verwendet, die mir gefallen. Aber ich werde jetzt all diese Linien, Dreiecks und Expansion auch in rigiden linguistischen Begriffen packen und das werde ich dann auch noch erklären. Ich möchte ganz kurz nur zu diesem Baum, was entstanden ist, was sagen. In der Sprachwissenschaft gibt es sehr viele Begriffe dazu. Und ihr merkt vielleicht hier gleich, dass das nicht unbedingt linguistisch dominierte Begriffe sind. Ja? Baumgraphen, Knoten. Ja? Ihr habt vorhin gesagt, obere Knote, untergeordnete Knote. Mutterknoten, ist ganz klar, ne? Verwandtschaftsbegriffe. Tochterknoten, Geschwisterknoten, ist ganz klar, was das sein soll. Terminale Knoten, also die Knoten, die tatsächlich am Ende sind und nicht mehr weitergehen. Ja, also unter dem Artikel als Knote ist nichts mehr. Also Artikel selbst wird durch nichts mehr modifiziert. Deswegen kann auch Artikel als terminale Knote gesehen werden. Blätter, ja. Kanten. Kanten sind eben die Linien, die diese Knoten verbinden. Dominanz. Dominanz, also übergeordneter Knoten, dominiert alle untergeordneten Knoten. Wir werden das auch jetzt erklären, was das für Syntax heißt. Was heißt syntaktisch dominieren? Direkte Dominanz, das heißt auch, gibt es auch indirekte Dominanz. Ja? Also ich kann zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Adjektiv, nein, ein Nomen durch ein durch ein Genitivattribut unterordnen und dieses Genitivattribut mit einem Adjektiv nochmal unterordnen. Allerdings als Nomen, also das teure Auto meiner Nachbarin, ja, also Nachbarin ist übergeordnet zu der Knote, dann kommt das teure Auto als Genitivattribut, das Auto, und teure unterordnet sich unter dem Auto. Allerdings Nachbarin regiert auch natürlich das, was vermittelt als Knote unter dem Genitivattribut steht. Binär verzweigt, also ich habe vorhin besonders für die Sprache, die Verbkomplexe beinhalten oder verwenden, die auch topologisch nicht nebeneinander stehen oder zusammenstehen, dann gehen solche binäre Bäume nicht auf. Den kennt ihr. Und ich wollte einfach fragen, ob Syntax tatsächlich mit Fragezeichen, ob Syntax etwas ist, was wir als Wald voller Bäume nennen können. Ich meine, an der Stelle, und damit beende ich eigentlich darüber zu plädieren, syntaktische Bäume sind sehr gut. Die zeigen einfach sehr transparent, welche Hierarchie hinter der Linearität der syntaktischen Strukturen steckt. Das ist sehr transparent, also sehr augenscheinlich. Negative Seite haben die aber trotzdem, weil sie sehr platzraubend sind. Also wenn man zwei Sätze analysiert, ist die ganze Seite vorbei. Ja? Es gibt andere Methoden auch. Es gibt noch viele andere Tücken, die, wenn man zum Beispiel nur auf binäre Verzweigung setzt, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich komme jetzt zu ein paar Folien, die worauf viel Text draufsteht, aber wir müssen uns kurz auch trotzdem darauf konzentrieren. Also, phrasale Kategorie ist Ableitung aus einer lexikalischen Kategorie. Ich habe vorhin gesagt, mir gefällt das Wort Expansion. Panini, vor 3000 Jahren, gefällt das Wort Streben nach Ergänzung. Ja? Es ist eine ganz wichtige Beobachtung, wirklich so weit zurück, die heutzutage sehr interessant ist, und ich werde diesen Kreis jetzt versuchen auch zu schließen. Nominalphrase kann aus Artikel und Nomen bestehen. Nomen ist eine dominierende Kategorie. Also wir haben eine Phrase bestehend aus zwei Entitäten, und eine Entität ist dominierend. Wir erklären das zunächst, wir begründen das aber gleich, warum. Eine Nominalphrase ist insgesamt wesentlich von Nomen geprägt, als vom dazugehörigen Artikel. Wir müssen jetzt überlegen, welche Natur hat diese Prägung? Denn die Natur der Prägung privilegiert das Nomen als dominierende Kategorie zu fungieren, weil nämlich diese Natur besitzt Artikel nicht. Entsprechend heißt dasjenige Element einer Phrase, dessen Eigenschaften die Phrase überwiegend prägt, der Kopf der Phrase, darauf zurückzukommen. Das heißt, Nomen hat bestimmte Eigenschaften, diese Eigenschaften prägen die gesamte Phrase, und das privilegiert Nomen als Kopf der Phrase zu heißen. Die Frage, die wir jetzt hinterstellen müssen, was sind denn diese Eigenschaften von Nomen? Wenn wir diese Eigenschaften rausbekommen haben, dann wissen wir, warum der Kopf gewesen ist. Das werden wir gleich begründen. Ganz wichtig, jede Phrase hat einen Kopf. Dieser Gedanke, dass jede Phrase nur einen Kopf hat, wird nicht nur in solchen Phrasenstrukturen, Grammatiken, sondern auch in generelle Überlegung, was ein Satz ist, Begriff Pivot, vielleicht schreibt mal auf, wird auch, also wenn Pivot, genauso wie man das auch verwendet, die Vorstellung darüber, dass wir nur einen einzigen obersten Knoten haben innerhalb einer Phrase, ne? Also hier wird genannt das Kopf, und wir werden besonders in der nächsten Sitzung uns noch enger damit beschäftigen. Der Kopf einer Phrase sollte danach derjenige Konstituente sein, die diese morphologische Merkmale auf die gesamte Phrase überträgt. Das heißt, jetzt kommen wir nahe, die Eigenschaften von Nomen, nämlich morphologische Eigenschaften des Nomens. Die morphologischen Eigenschaften des Nomens bestimmen die morphologische Eigenschaft der gesamten Phrase, und deswegen ist Nomen auch übergeordnete, also Kopf der Phrase. Ich habe hier einen Satz: Der Kapitän schenkt dem kahlköpfigen, einäugigen, ein Holzbein tragenden Silva, auch Anthroponym, ein neues Entermesser. Wir haben hier einen Kapitän als Nominativ, Aktant schreibe ich jetzt einfach so, damit das Subjekt Wir haben hier ein Dativ, Akkusativ. Und dann haben wir ein indirektes, das ist das hier, das ist das hier. Wir haben ein indirektes Objekt, das ist Silver. Das ist dann Dativ. Wenn wir das als semantische Rollen vorstellen, es gibt Kapitän, der schenkt, das Verb schenkt. Ne? Es ist bestimmt das bereits, es muss jemand geben, der schenkt. Es muss etwas geben, was geschenkt wird. Und es muss jemand geben, der das Geschenk empfängt. Das heißt, wir haben Agens, Partizipiens und Rezipiens als semantische Rollen. Wir benennen das aber jetzt an der Stelle durch morphologische Eigenschaften, nicht semantische Eigenschaften. Und die Eigenschaften habe ich jetzt hier aufgeschrieben, also die morphologischen. Und wenn wir jetzt überlegen, wir haben eine Nominalphrase und Silva steht im Dativ. Und weil das im Dativ steht, projiziert das diese Eigenschaft der lexikalischen Kategorie in diesem Fall. Also wir können tatsächlich das alles auslassen. Wir können das alles auslassen. Warum wir das nicht auslassen? Nicht einfach darin, dass der Schriftsteller, der es geschrieben hat, Silva einfach linear expandiert hat. Ja? Mit zusätzlichen semantischen Modifikatoren, ja? Die ihn noch näher bestimmen, als wir ohne dem kahlkopfigen, eigenäugigen und Holzbein tragen. Also der hat ihn komplett beschrieben. Ja? Und diese Eigenschaft wird hier weiterhin übertragen. Faktum, Abstraktum. Alles, was wir jetzt hier sehen, das sind für sich genommen alle tatsächlich nominale Phrasen, ohne jetzt eine Ebene zu sparen. Für sich genommen. Und jeden Einzelnen können wir genauso auslassen. Genauso können wir einen vierten dazu nehmen. Wäre nicht das Problem. Nur irgendwann mal versagt das Kurzzeitgedächtnis, weil wir das nicht mehr kapieren. Und alles, was hier dahinter steht, als Dreieck genommen, ist dem hier unterstellt. Dativ. Und das, warum Silva der grammatische Kopf dieser Phrase ist, der gesamte Phrase, liegt einfach darin, dass die Eigenschaft der Silva im Dativ zu fungieren als indirektes Objekt auf Nominalphrase übertragen wird und von diesem Abstraktum auf die gesamte Phrase projiziert wird. Das ist damit gemeint, dass die Eigenschaft des Kopfes auf die gesamte Phrase übertragen wird. Wenn wir das großklammern, alles zusammen, dann haben wir hier ein Dativ für die gesamte Phrase. Wenn wir nach der Quelle diese Eigenschaft fragen, dann gelangen wir an Silva. Und deswegen ist dieses Element, dieser Entität der Phrase, privilegiert als Kopf, grammatischer Kopf der Phrase aufzusteigen. Ich werde das nochmal etwas geordneter auf der zweiten Folie zeigen und mit entsprechenden Begriffen. Ihr habt jetzt gehört, nicht nur Kopf, sondern auch projiziert, habe ich gesagt. Eigenschaften werden projiziert. Ja? Und dazu gibt es sehr viele, je nach Geschmack, Begriffsalternativen. Man nennt das auch Kopfvererbungsprinzip, wenn etwas vererbt. Ja? Dieses Abstraktum Nominalphrase sagt, okay, ihr bekommt alle von mir ein Dativ. Das ist als ein Erbe von mir. Die morphologischen Merkmale werden beim Kopf der Phrase realisiert, das haben wir oben gesehen. Die werden erstmal von der lexikalischen Kategorie nach oben quasi getragen. Die Tatsache, dass die gesamte Phrase durch bestimmte Merkmale des Kopfes charakterisiert wird, wird gewöhnlich als Ereignis einer sogenannten Merkmalsvererbung. Ersetzt bitte das Wort oder den Begriff Projektion durch Merkmalsvererbung an der Stelle. Genauso, je nach welcher Theorie, ich habe jetzt nicht viel gesucht, gibt es Vererben, Hochprojizieren, gibt es auch, Perkolieren, wisst ihr, was Perkolieren heißt? Perkolution, weiß das jemand? Zumindest, ich habe mal in einer Feldforschung gesehen, wie man Käse perkoliert. Das ist, wenn man Milch auf einen so einen speziellen Stoff drauf gießt, bis zu einer bestimmten Temperatur gießt und da kommt Rest raus und oben bleibt Käse oben drauf. Ja, das ist eine Art. Der Begriff kommt aber interessanterweise aus der Pharmazie, weil dort werden viele Stoffe genauso gewonnen. Und das Interessanteste ist, wenn man überlegt, was sickert durch? Was ist von Silber nach hoch oben gestiegen? Nur eine ganz bestimmte Eigenschaft und nur diese eine ganz bestimmte Eigenschaft oder ein Set an Eigenschaften ist hochgesickert, nicht komplett. Ja? Die lexikalische Bedeutung von Silber ist da geblieben, wo es auch war. Es ist nicht alles hoch, deswegen auch perkolieren, es ist versinnbildlicht quasi das, was tatsächlich geschieht. Es ist nicht so, dass das alles nach oben getragen wird, sondern lexikalische Bedeutung, also Denotation, Konnotation bleibt alles unten, das, was eigentlich semantisch ist und nur die formalen Merkmale versickern nach oben und projizieren dann auf die gesamte Phrase, alles, was drunter steht. Durchsickern steht auch. Zu Bottom-up und Top-down werde ich auch gleich was sagen. Und Linien, die wir zwischen Knoten gezeichnet haben, nennt man Projektionslinie oder Kopflinie, wenn das direkt von einem Kopf herausgeht. Ist jetzt deine Frage, was Kopf war, beantwortet damit? Zur Eigenschaft? Warum ein Kopf Kopf ist?
Also für mich gibt es nur einen Kopf, also irgendwie ist halt Kopf nur was Einzigartiges.
Genau, aber ist das jetzt klar geworden, woran Einzigartigkeit liegt?
Wenn wir die Eigenschaften
weitergibt, genau.
Ja, also
genau.
Das schon.
Genau, dass diese Eigenschaften so dominierend sind, dass keiner, alles was unter diesem Knotenpunkt steht quasi, dem entweichen kann. Alle müssen das annehmen. Sobald eine Unterordnung, syntaktische Unterordnung da ist, dann müssen auch die Eigenschaften, die am Kopf vorhanden sind, auch an allen untergeordneten Gliedern vorhanden sein, also zu finden sein. Das ist die Überlegung. Wir werden das oft genug kritisieren. Aber das ist unsere Arbeitshypothese. Ja? Sobald wir jetzt nicht so einfache syntaktische Strukturen, die ich jetzt am Satz gezeigt habe, etwas komplexeren, zum Beispiel Koordination nehmen, wenn wir Richtung Pragmatik gehen, ja, dann wird es schwieriger, all das noch zu halten. Aber wir bleiben erst einmal auf der formalen Ebene und damit ist das für uns eigentlich gute Sache. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was die Aufgabe heute beinhaltet. Und diese Aufgabe würde ich gerne etwas genauer erklären. Ich muss das auch hier zeichnen. Wir hatten in dem ersten Satz hatten wir das Verb gewarnen. Ja? Also O'Sullivan hat das Finale gewonnen, also gewarnt. Das ist an sich lexikalische Kategorie Verb. Das ist ein transitives Verb. Wir können das dann nach formalen Merkmalen bestimmen. Aber, so wie alle anderen lexikalische Kategorien, hat dieses Wort auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Das Plädoyer, das ich heute hier aussprechen möchte, ist, dass wir bei der syntaktischen Analyse auch eine Perspektive annehmen können, die uns erlaubt, die Strukturen, lineare Expansion und hierarchische Expansion nicht unbedingt aus der formalen Perspektive zu erklären, sondern ausgehend aus der Bedeutung des höchsten Knotens eines Satzes. Und das haben wir vorhin gesagt, das ist ein Verb. Das heißt, nochmal, formal gesehen haben wir das Verb und daraus expandiertes Abstraktum, Verbalphrase, WP, von Status her zu dem höchsten Knotenpunkt eines Satzes erklärt. Jetzt überlegen wir uns, okay, das sind aber die formalen Eigenschaften, die projiziert werden, die regiert werden, die abgesprochen werden, also konkurriert werden. Spielt vielleicht auch die Bedeutung des jeweiligen Verbs eine Rolle und korreliert vielleicht diese Bedeutung mit einer ganz bestimmten Hierarchie der formalen Natur? Und das ist die Frage, die wir jetzt beantworten sollen. Und da sprechen wir zunächst mal von einer Stelligkeit. Das ist ein sehr transparentes Wort, ein transparenter Begriff. Aber wir müssen das überlegen, also das ist jetzt nur auch Beispiel aus einer, also aus dem Deutschen einer Sprache. Und die Aufgabe besteht darin, maximale Stelligkeit, also maximal mögliche Stelligkeit aus den Sprachen, die dort stehen. Ich bin auf Tagalog gespannt und auf Swahili gespannt, auf Baskisch gespannt. Was sind dort die maximal mögliche Stelligkeit eines Verbs? Wir müssen jetzt ein bisschen genauer damit uns beschäftigen. Ich zeige auch mein Beispiel und dann könnt ihr euch überlegen, wobei hilft uns das, diese Stelligkeit ins Augenschein zu nehmen? Wodurch können wir feststellen, wie viel stellig ein Verb ist? Ja? Und das ist vielleicht jetzt das Kernthema dieser Sitzung. Da alles davor habe ich mir überlegt, okay, da gibt's, okay, Expansion ist wirklich das, was man sprachübergreifend verwenden kann, die Bäume nicht. Das war Sprache zu Sprache unterschiedlich. Nullstellige Verben, regnen, hageln, donnern, blitzen. Warum sind die nullstellig und was ist bei all bei diesen Stämmen auffällig? Intransitiv, okay, Transitivität verkompliziert, ist richtig, aber erzeugt Bedarf nach einer weiteren Definition. Ganz einfache Frage, was haben wir die gemeint? Ja?
Resonantisch vielleicht?
Ja, was sind die?
Ja, dass sie alle mit einem denselben Thema zu tun haben.
Ja, Wetterverben. Ja, das sind Wetterverben. Ne? Also. Es sind ganz interessante Konstruktionen. Wie würde man das tatsächlich aussehen? Also regnen. Wie sieht das im Satz aus? Es regnet. Warum ist das nullstellig? Da steht doch es. Dann haben wir noch dritter Singular Zeichen am Ende des Verbs.
Wegen der Person?
Weil ja.
Ich kann nicht regnen.
Genau.
Du kannst nicht regnen.
Nee, man nennt das auch das als Platzhalter. Deswegen hat keine syntaktische Funktion mehr. Das ist einfach Placeholder. Das sind einfach, um syntaktische Regeln, formale syntaktische Regeln einzuhalten. Hinterm S gab es wahrscheinlich lange, lange Zeit bevor jemand da oben, der geregnet hat. Dafür stand dieses S, aber heute ist das nur noch Platzhalter. Deswegen auch nullstellige Verben. Das ist interessant, dass es so gut wie eine Sprachuniversale ist. Also eine Sprache soll erstmal rauskommen und Wetterverben tatsächlich nullig hergeben. Also das wird interessant. Einstellige Verben. Ja, schlafen, tanzen, schnarchen, weinen. Und dann habe ich nochmal geschrieben, dass diese Notation ist jetzt nicht von mir. Das ist ziemlich generativistisch, würde ich sagen. Aber trotzdem handle ich. Also Nominalphrase mit einem nominativischen Aktant. Ja? Also diese eine Stelle ist besetzt. Das Verb und noch eine Stelle frei. Und diese Stelle ist besetzt. Und diese Besetzung im Deutschen ist mit einer morphologischen Kategorie nominativ markiert, das Kasus. Ja? Das ist obligatorisch, also das ist tatsächlich an einer Stelle erwartet wird. Es gibt noch eine kleine Menge an einstelligen Verben, die akkusativ besetzt sind und das ist, glaube ich, mit verschiedenen Dialektalarten des Deutschen, glaube ich, auch regional unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht genau, also ich bin an der Stelle kein Germanist, aber ich glaube, Schweizerdeutsch unterscheidet und besetzt zum Beispiel das mit frieren. Ich friere, mich friert, also das sind dialektale Unterschiede. Aber um vollständigkeitshalber erwähnen wir bei Einstelligkeiten kleinere Menge an Verbalstämmen, die eben akkusativ besetzen. Zweistellige Verben. Ich wiederhole nochmal, kurz unterbrechen. Da auf diesem Poster kommen tatsächlich aus den Sprachen, die ihr in euren Schwerpunkten lernt, maximal mögliche Stelligkeiten. Also ich brauche keine nullstellige, einstellige, zweistellige, sondern das, was höchste der Gefühle in dieser Sprache ein Verb geben kann, an Stelligkeit, das soll dort aufgeschrieben werden. Ein Beispiel zeige ich gleich. Und dann haben wir die beiden Stellen auch im Deutschen, wenn wir zweistellige Verben haben, erwarten wir zunächst, dass wir erst wichtigere Stelle mit Nominativ besetzt ist und das nächste ist das direkte Objekt und im Deutschen ist das mit Akkusativ besetzt. Deswegen, zweistellige Verben haben zwei Nominaktanten ausgedruckt als oder expandiert als Nominalphrasen, unter der Verbalphrase untergeordnet als zwei Nominalphrasen und obligatorisch mit Nominativ und Akkusativ belegt. Ich wiederhole, das ist tatsächlich sprachspezifisch, es ist keine Universalie, aber wir können das als modellhaft vielleicht sehen. Weil das Beispiel, das ich gleich zeige, stellt das auf den Kopf. Wir können also trinken, lieben, schlagen, malen, sehen und so weiter. Die weitere zweistellige Besetzung, das ist interessant, ist Nominalphrase mit Präposition mit auf. Ja? Hoffen, ich hoffe auf. Ja? Etwas. Also zwei Stellen. Merkt ihr, was ich an der Stelle gemacht habe? Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Ja. Kann mir das jemand sagen? Was ist der Unterschied zwischen dem? Moment. Wir haben zwei Nominalphrasen. NP und NP. Wir haben beide haben etwas gemeinsam. Das sind die hier, Nominativ. Eins unterscheidet sich mit Akkusativ und andere mit Präposition. Soweit, so gut. Was ist Unterschied zwischen Akkusativ und Präposition, einem syntaktischen Status oder generell sprachlich? Was würdet ihr sagen? Also rein formal gesehen. Schaut bitte mit Trinken und mit Hoffen. Zum Beispiel könnte gehen, ich trinke, nicht im Sinne von genera. Könnte das gehen? Was würde man dort erwarten? Bitte? Ein Objekt. Ich trinke etwas. Also das heißt, ich schreibe hier einfach Ausrufezeichen als obligatorisch. Aber ich hoffe auf gutes Wetter. Wie ist das dann? Kann ich auf gutes Wetter verzichten? Oder ja oder nein?
Ja.
Bitte? Könnte ich? Es ist nicht leicht zu beantworten. Stellen wir zunächst mal das mal fest. Es ist nicht leicht zu beantworten. Ich weiß es nicht, also ich habe keine Antwort darauf.
Aber um zu hoffen, brauche ich ja nicht unbedingt das gute Wetter.
Ja, also oder überhaupt irgendetwas. Folgendes, es gibt, das was du jetzt gerade machst, ist semantische Analyse. Das, was ich aber gemeint habe, ist eben rein formal, können wir auf Akkusativobjekt bei zweistelligen Verben, so wie trinken zum Beispiel, nicht verzichten. Aber bei der präpositionalen Anbindung an das Verb ist das rein formal verzichtbar, aber vielleicht syntaktisch, semantisch so vehement, dass man das trotzdem aufnimmt. Ja? Wahrscheinlich finden wir meistens zweistellige Verben, die das Hoffen beinhalten, eher mit einer präpositionalen Ergänzung als ohne. Das heißt aber nicht, dass das formal nicht verzichtbar wäre. Das Einzige, wodurch dann das Verb Hoffen leidet, ist eine semantische Genauigkeit. Ich weiß nicht immer noch, worauf ich hoffe. An formale Richtigkeit wird das Verb aber nicht leiden. Das ist nicht der Fall beim Trinken. Da geht man davon aus, dass ohne einen in direkten Objekt, ist einfach diese Phrase grammatisch falsch. Das Verb hoffen ohne Präpositionalphrase ist grammatisch nicht falsch, semantisch aber sehr mangelhaft. Mehr auch nicht. Das müssen wir bei dieser Stelligkeit unterscheiden. Es gibt Sprachen, die das viel exotischer erledigen, werden wir gleich sehen. Man sieht, dass die zweistellige Verben eine große Vielfalt an Besetzungs Möglichkeiten haben. Ich habe daneben nochmal diese Worte auch noch geschrieben. Die Verben, dreistellige Verben, schenken. Ja? Ach so, um das kurz mal zu erklären. Also Nominalphrase und dann S steht für Satz und W steht für Fragewort, VH-Wort. Und solche Sätze wie zum Beispiel mit Sehenverb, er hat uns gezeigt, wo etwas liegt. Ja? Wo das Buch liegt. Also das ist mit Nebensatz kompletter, er hat uns gezeigt, ja, und dann kommt das Objekt und das Objekt ist quasi als Nebensatz geformt, damit Satz, also damit ist das hier rechtfertigt und eingeleitet mit einem Fragewort, also deswegen steht dafür stellvertretend W, also wo was liegt. Zum Beispiel, er hat nicht gesagt, wann er kommt und so weiter. So, wann er kommt, das ist das Objekt des Verbsagens und so weiter und so weiter. Ja? Deswegen ist das, muss man ja wissen, etwas weiter überlegen. Dreistellige Verben geben, schenken, überreichen, senden. Also das ist tatsächlich anhand der semantischen Rollen auch klar zu sehen. Und dann haben wir ein Akkusativ, direktes und ein Dativ, indirektes Objekt mit einem Subjekt zusammen. ich weiß nicht, vierstelliger Wert. Ja, also vierstellig, nicht im Sinne von dreistellig, weil die drei sind tatsächlich obligatorisch, rein formal gesehen. Hier haben wir Übernahme von dreistellig und dann PP. Ja, vielleicht vermieten. Ich habe meinen Nachbar die Wohnung vermietet für 500 Euro. PP für 500 Euro. Sowas. Ja, also deswegen ist das, man kann bisher hier von Obligatorität ausgehen, das hier ist aber fakultativ. Graduiert fakultativ. Es gibt höchste Grad der Fakultativität, was nicht unabdingbar ist, je nach der Wertbedeutung. Kurzum möchte ich an der Stelle Folgendes sagen. Wenn man von Satzstruktur ausgeht, syntaktische Analyse ausgeht, haben wir bisher von diesen Bäumen ausgegangen. Da haben wir nur die formale Eigenschaften in Augenschein genommen. Was wir hier gemacht haben, haben wir die semantische Bedeutung von der höchsten Knotte dieser Hierarchie des Verbs in Augenschein genommen. Und jetzt überlegen wir, hilft uns das einfach zu prophezeien, welche Struktur wird ein Satz einnehmen, in dem als Verb setzen oder sitzen bzw. setzen auftaucht. Können wir das bereits prophezeien? Eine Meinung sagt ja, es wird Verb plus Nominalphrase und plus Präpositionalphrase. Das wird im Endeffekt formal stattfinden und das wird dann individuell, je nach dem Kontext, lexikalisch besetzt. Das ist sozusagen die Perspektive, die ausgehend aus der Semantik eines Verbs gezeugt wird. Ich schreibe jetzt ein Beispiel aus dem Abchasischen, das vielleicht, also zumindest das, was ich kenne nach meinem besten Kenntnis, maximale Anknüpfung an Verbaktanten darstellt. Muss man ganz kurz überlegen. Das war... Ich schreibe hier einen Punkt. Das ist ein Punkt. Punkt verrät uns, dass das ein Satz ist. Sieht wie ein Wort aus, aber das ist ein Satz. Abchasisch ist eine Prodrop-Sprache. Was heißt Prodrop? Was heißt Prodrop?
Ja? Ein Pronomen wird ausgelassen.
Sehr gut. Ja, Pronomen wird ausgelassen, weil?
Weil das Verb die Person auch ausdrückt.
Genau, das ist irgendwo markiert. Ja. Irgendwo markiert. Kann mir das jemand vorlesen? Nein. Ich versuche das. Das liest sich wie Vules yasur tsua juawait. Vules yasur tsua juawait. Das ist ein labialisiertes Z und das ist ein labialisiertes J. Also wenn man Palatalisierung weiter nach vorne bringt, also J, J, J. Also einfach J. Irgendwann mal ist das auch so weit getrieben, dass, also wenn das einer Phrase das ausdrückt, das klingt wie ein Pfeifen. Also so ungefähr. Eigentlich muss man pfeifen können, wenn man die Sprache spricht. Wenn wir das jetzt mal ganz kurz segmentieren, dann erhalten wir Folgendes. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein Verb, 10 Slots drin. Also Slot ist eine ganz bestimmte zu erwartende segmentale Stelle. Und im Abchasischen ist das Gott sei Dank alles sehr regulär besetzt. Die Merkmale, die Topos, also die Plätze, wo sie stehen, müssen auch stehen. Die tauschen das nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, eher mit Negation. Jetzt interlineariere ich das, also beziehungsweise ich gebe eine metalinguistische Information dazu. Das ist eine zweite Person Singular, ein Zeichen für zweite Person Singular. Deswegen können wir du auslassen. Das ist ja Prodrop. Das ist dritte Person, auch Singular, allerdings feminin. Also wir können sie auslassen an der Stelle. Ja? Z ist sowas wie Benefaktiv. Benef schreibe ich. Was ist Benefaktiv? Wie wird Benefaktiv im Deutschen ausgedrückt? Auf Deutsch Nutznießer als semantische Rolle. Idee vielleicht, also muss nicht, also Nutznießer. Ich tue etwas und jemand ist Nutznießer. Wie kann man das sprachlich, lexikalisch ausdrücken? Grammatikalisiert ist das in den germanischen Sprachen nicht. Aber hier gibt es ein Zeichen dafür. Das Nutznießer, Benefaktiv. Das ist für, nichts anderes als für. Für jemand etwas zu machen. Und der, für den das gemacht worden ist, ist ein Nutznießer. Also das ist an sich die Kategorie heißt. Kategorie heißt Benefaktiv, aber wird im Deutschen mit Äquivalent für ausgedrückt. Ja? Zugunsten von jemandem. Das ist Benefaktiv. Und diese Vorstellung, diese Semantik ist im Abkhazischen grammatikalisiert. So, wir waren jetzt bei dem hier. Das ist wieder dritte Person, Singular, aber Maskulin. Dann haben wir ein Relativizer. Rel. Das einfach. Und da ist es ganz interessant. Wow. Jeder von, als ich gesagt habe, dass es ein Satz ist, okay, na und, das ist eine fusionierende Sprache wahrscheinlich, des höchsten Grades, das ist inkorporierend, das ist nichts Neues. Aber keiner von euch hat wahrscheinlich gedacht, dass das nur ein, oder auch Haupt- und Nebensatz beinhaltet. Wir haben ja ein Relativizer. Ja? Dieses A, das ist ein Das-Satz. Ich habe gedacht, dass du schlauer bist. So, so eine Konstruktion. Ich habe gedacht, dass du schlauer bist. Eine Subordination. Machen wir jetzt weiter. Weil er hilft mir jetzt gleich, das zu übersetzen auf Deutsch. Ja? Manuel hat das mir heute Morgen sehr gut geholfen. Das ist erste Person Singular. Das hier. Dann kommt er. Oh, Verzeihung. Und er ist Kausativ. Also Kaus. Was ist Kausativ? Was könnte Kausativität ausdrücken? Ja, Diathese vielleicht. Also man kann die bestimmte Handlungen auch bestimmten Handlungen Richtung geben. Etwas beeinflussen, unter Druck setzen und dadurch etwas verursachen. Also kausieren. Idee, einfach Idee. Was könnte bitte? Kann man das auf Deutsch? Nee, ich meine, rein lexikalisch, wie würde man da Kausalität auf Deutsch umschreiben? Ja?
Vielleicht um zu?
Um zu, das ist schon mal gut. Aber das ist sehr noch kompakt, also sehr gut. Um zu. Was noch? Also vielleicht mit einem Lexem, ja?
Wegen.
Bitte?
Wegen.
Bisschen weit, ja?
Ich würde sagen, infinitiv.
Bitte?
Na,
ich suche nach einem ganz bestimmten Wort auf Deutsch, das Kausativität ausdrücken würde. Sehr allgemein. Hm? Sag ruhig mal. Ne?
Veranlassen.
Ja, zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel. Ich weiß nicht, sag da ein Synonym, was besser ist. Aus meiner Sicht ist fast das auf der höchsten Ebene zumindest. Veranlassen. Veranlassen. Ich habe das deswegen gesucht, weil wir das bei der Übersetzung das brauchen. Umzu hilft sehr gut weiter, infinitiv nicht. Also wir brauchen tatsächlich Lexem, weil wir das übersetzen müssen. Dann haben wir endlich den Stamm des Wortes. Und der Stamm heißt nichts anderes als sprechen. Sprechen. Ja? Verba dicenti. Verba dicenti. Für narrative Inhalte braucht man immer. Was haben wir für Verba dicenti im Deutschen? Sprechen, snacken. Wie heißt das in Hessen?
Babbeln.
Ja. Ja. Das ist Verba dicenti. Azuajwara auf Abkhazisch, also Anfangsbaum. Also ist kein Infinitiv, ist ein Masda. Ja, ist kein, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also, das ist unser Stamm, heißt sprechen. Dann haben wir ein Wa, das ist ein Präsensform des dynamischen Verbs. Und dann haben wir Finitheit, also Ausdruck der Finitheit. Ja, also das ist eine Art der Aspektualität, dass diese Handlung abgeschlossen ist. Und somit haben wir alles besetzt. Jetzt haben wir zweite Person, also du. Dann haben wir dritte Person, feminin, sie. Dann haben wir für. Dann haben wir nochmal er. Dann habe ich auch noch ich. Dann habe ich fahren lassen. Das fahren lassen. Dann habe ich sprechen. Und das alles jetzt. und zwar abgeschlossen. Kann mir jemand helfen, das auf Deutsch zu übersetzen? Also ich kenne mindestens drei verschiedene englischsprachige Übersetzungen. Deswegen ist es kein Ding, wenn wir das unterschiedlich übersetzen. Aber mir ist wichtig, dass wir ganze Zeit von Stelligkeit eines Verbs gesprochen haben. Wir haben von Stelligkeit eines Verbs gesprochen. Wir haben uns nicht davon gescheut, auch die präpositionalen Phrasen, worauf wir uns verzichten könnten, auch noch anzusprechen. Deswegen habe ich hier ein Verb aufgenommen, das durch Finitheit als höchste Knote, also man könnte sagen, das ist ein Verb aufgestiegen, als Verbalphrase aufgestiegen, als Satz. Und links und rechts haben wir die Expansion. Ja. Aber hilf mir das kurz zu übersetzen. Was könnte das heißen? Ich verrate kurz mal, im Abchasischen, es ist sehr interessant, gibt es sowas wie Schmetterling-Effekt. So wie die Personalzeichen hier verteilt sind, genau in 180 Grad Spiegel reflektiert, ist das auch die Wortstellung. Ja? Das heißt, ich steht, also ganz hinten, damit fängt der Satz mit ich. Dann käme er, dann käme sie und dann käme du. Auf Abchasisch, auf Deutsch lässt sich das nicht so übertragen, aber für Vorstellungen vielleicht ist das schon mal interessant. Also ich, das wäre schon mal sicher gesetzt. Und das korrespondiert mit dem Zeichen von es. Sara, ich auf Abchasisch. Ich, was kommt danach? Danach kommt das hier, diese Verbindung hier. Vorschlag? Ich fahren lasse, dann kommt das. Lauter. Ich fahren lasse, dass du okay, das ist okay. Für haben wir, damit haben wir das hier schon aufgenommen. Das haben wir aufgenommen. Und du hast gesagt, dass du für sie oder für ihn sprichst. Für ihn sprichst, okay? Für ihn sprichst. Ja, das wollte ich sagen. 1, 2, 3. Wir haben aber 1, 2, 3 und 4. Können wir Hand hoch und dann kann jeder sprechen. Okay, du bist dran.
Dass du anstatt für ihn für sie sprichst.
Okay. Zumindest in deiner Version hätten wir alle vier. Wir müssen das irgendwie sinnvoll jetzt zueinander bringen. Das, was du sagst, ist deswegen richtig, weil Benefaktiv eben sich hierauf bezieht. Ja? Ja? Wolltest du was sagen? Nee, für sie ist schon richtig. Also machen wir so, dass wir hier einen Vorschlag von Manuel von heute Morgen zu ihren Gunsten, hast du gesagt, ne?
Ja.
Zu ihren Gunsten. Ja? Also da haben wir dann das schon mal aufgenommen. Aber das ist jetzt nicht mehr weit. Das ist jetzt nicht mehr weit. Also das ist tatsächlich... Das bleibt auch so. Ich fallen lasse, dass du ihn oder mit ihm zu ihren Gunsten sprichst. Also das Event, was dahinter steckt, ich verwende jetzt extra das Wort Event, das ist ein Ereignis, ausgedruckt in diesem Verb. Das, ganz klar markiert, Sprichwort Prodrop. Wir haben ganz klar markiert. All diese Elemente sind nicht von mir interpretiert. Wir haben ganz klare morphologische Korrelate in diesem Verb.
Also durch was wird es zu ihren Gunsten ausgedrückt?
Durch diese Verbindung hier. Also wir haben einen Marker dafür. Ja, also das ist ganz klarer Bezug dafür. Weil das, also wir haben im Abchasisch dann nicht nur das Subjekt, das indirekte und direkte Objekt, sondern auch wir haben sogenannte Ergänzungen, die wir auch als Objekte bezeichnen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Das kann tatsächlich mit, im Deutschen ist das ganz klar PP, Präpositionalphrase. Ja? Im Abkhazischen ist das direkt nicht anders als ein Subjekt oder Objekt direkt im Verbkörper gegeben. Deswegen, wenn wir von Stelligkeit sprechen, haben wir einerseits die Stelligkeit, die wir hier mit den beiden Beispielen gezeigt haben, dass da tatsächlich eine Asymmetrie herrscht in Bezug auf das Verb, in Bezug auf Status. Hier haben wir aber absolute Symmetrie, würde ich sagen. Also das, was benefaktiv gezeigt ist, ist genauso im Verb markiert. Also dieses L steht für Lara, also sie, dritte Singular, Feminin. So wie zum Beispiel Wara, du, zweite Person. Und das wäre ja hier in Deutschen Präpositionalphrase und das wäre ja nominal, also Nominativ. Ja, also NP, Nominativ. Hier sind die unterschieden, hier nicht. Hier haben die dieselben Status. Wenn wir von Stelligkeit sprechen, deswegen habe ich die ganze Zeit betont, dass das sehr sprachspezifisch ist. Wie dem auch sei, wie man das auch jetzt interpretiert, es geht darum in diesem Event, dass jemand gibt, der mit einer anderen Person spricht, und zwar zugunsten einer Frau. Und dieses ganze Event wird von einer vierten Person veranlasst, befohlen, beauftragt, wie auch immer. Was auch immer unter Kausativität, unter einer Diathese. Ja, das ist nichts anderes als Diathese. Das ist eine Richtungsgebung einer Handlung. Ja? Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein Zusammenspiel, und das habe ich vorhin gemeint mit zwei formalen und semantischen Polen eines Satzes. Es ist ein Zusammenspiel zwischen Bedeutung des Verbs einerseits und andererseits formale Merkmale, die Aktanten festgehalten werden in diesem Verb. Und diesen Zusammenhang nennt man, und das ist eigentlich das, was ihr aus dieser Sitzung mitnehmen solltet, ist eben die Ereignis- und Handlungsschemata. Das ist auch umgeschrieben als Event Structure. Jedes Mal, wenn wir von syntaktischen Strukturen oder Syntactic Structure sprechen, sollte uns auch ein Raum zur Verfügung stehen, in dem wir nach der semantischen Bedeutung des Verbs schauen, der uns verraten soll, was wir eigentlich dort zu erwarten haben, ausgehend aus der Bedeutung des Verbs. Und dann überlegt man, okay, dieses Verb an Bedeutung beschränkt eine ganz bestimmte Zahl an Aktanten, an Mitspieler, nennt das, wie ihr das wollt, oder Argumenten, verschiedene Begriffe dafür. Ich glaube, Peter Eisenberg schreibt im Grundriss der deutschen Sprache, dass das generell gemeint war, aber dass das Verb die Leerstellen eröffnet. Ja? Ein Verb ausgehend aus seiner Bedeutung eröffnet Leerstellen. Und diese Leerstellen werden von Sprache zu Sprache unterschiedlich besetzt. Im Deutschen ausgehend aus einem Verb wie zum Beispiel schenken, werden drei Leerstellen eröffnet. Diese Leerstellen tragen morphologische Eigenschaften, die obligatorisch sind. Im Abkhazischen kann das Verb sprechen, unvorstellbar für das Verba dicenti im Deutschen, eröffnet vier Leerstellen, kann vier Leerstellen öffnen und die auch in dieser Reihenfolge besetzen. Deswegen ist, es gibt für kaukasische Sprachen, muss ich auch an der Stelle zugeben, auch, keine Ahnung, Überlegungen, auch von fünf- und sechsstelligen Verben zu sprechen. Ich bin sehr skeptisch darüber. Ich war auf einer Konferenz, auf der Kaukasiologin eben so eine Interpretation vorgestellt hat, und als Diskussion daraus war eine für mich sehr markante Frage: Warum nicht sieben? Weil unser Kurzzeitgedächtnis mit sieben Einheiten begrenzt ist. Warum einfach überlassen wir das nicht Psychologie und warum müssen wir das jetzt linguistisch argumentieren? Also, solange wir tatsächlich klare Korrelate nicht haben, so wie hier, ganz klare Korrelate, die im Verb vorgegeben sind, müssen wir von Stelligkeit nicht sprechen. Also aus meiner Sicht können wir das empirisch nicht halten. Deswegen seid ihr alle eingeladen nochmal auf diesen Poster. Auch die Tutorien sind eingeladen, das in Tutorien vielleicht anzuregen. Aus euren Sprachen, welche Sprache macht euer Schwerpunkt?
Deutsch. Russisch.
Russisch, wunderbar. Dann fragst du Frau Alborn, maximal mögliche Stelligkeit eines russischen Verbs. Ja? Was studierst du als Schwerpunkt?
Politik und Philologie.
Aber du machst P1, oder? Machst du P1-Modul?
Ich glaube, das habe ich schon drin.
Okay, welche Sprachen waren das?
Baskisch.
Sehr gut, bleiben wir da. Baskisch, Swahili auch. Okay, such dir eine Sprache aus und dann versuch mal bitte dort maximal mögliche Stelligkeit eines Verbs zu finden. Also, wenn ihr nichts findet, dann nehmt einfach dreistellige Verben. Die sollen aber dort aufgeschrieben oder rangeklebt werden. Also aufschreiben vielleicht passt nicht alles. Aber tatsächlich, indem man transkribierte Form, segmentierte Form, annotierte Form und übersetzte Form schreibt. Ein Satz ist nicht viel. Ein Verb. Ja? Und die Leute, die das heute hier unterschrieben haben, für die richte ich tatsächlich die Ordner nochmal, oder vervollständige ich sie, weil ich habe jetzt 30 gemacht, aber davon sind nur 15 jetzt hier. Und diese Sachen, die ihr hier aufklebt, die, also analog, sollen auch durch digital hochgeladen werden. Ich werde ich sehe jetzt einfach, wie gut das gemacht ist. Wenn das richtig gut gemacht ist, und das ist auch so ein kleiner Anreiz, dann richte ich ein Dispo für Klausur ein. Wenn das genauso läuft wie letztes Sommersemester, dann wird auf jeden Fall ein Dispo eingerichtet. Ich zwinge keinen dazu, aber er muss mir einfach zeigen, dass das etwas bringt, so zu arbeiten. Wenn ich sehe, dass das etwas bringt, dann werdet ihr eine Klausur belohnt mit einem Upgrade. Aber das überlasse ich euch. Also das ist ein Drehbuch, was wir zusammenschreiben. Zum Schluss möchte ich gerne auch noch auf einen Artikel euch auf einen Artikel aufmerksam machen. Und dann beenden wir die Sitzung, weil wir müssen viele Sachen nicht zerreden. Die weitere Folien, die hier sind, sind einfach Summierung der letzten und dieser Sitzung. Ja, deswegen, ich bespreche die jetzt hier nicht. Das ist ein sehr interessanter Artikel von James Pustajowski über Syntax of Event Structure, wie er unterscheidet zwischen State als Event, Process und Transition. State ist zum Beispiel Event, wenn zum Beispiel the door is closed, process is the door closed, und Transition ist John closed the door. Ja, also so ungefähr. Das sind die Grund-drei Event-Arten. Ja? Und ausgehend aus diesen drei Event-Arten möchte ich gerne auch, werde sogar das in der Klausur abfragen, diese Art von Sätzen haben wir auch bei Panini mit Reis kochen. Ne? Reis kocht, Wasser kochte Reis, oder ich weiß jetzt nicht mehr, aber wir hatten das mit Reis kochen. Genau dieselbe Überlegung, eher Event auszudrücken und ausgehend aus Event syntaktische Struktur drauf zu mappen. Und das ist darum geht es in diesem Artikel. Und den zweiten Text, auch sehr interessant vielleicht, wenn man das vielleicht als Analogie sehen möchte. Hier haben wir die Eventstrukturen des Deutsch. Und zwar meinetwegen mit verschiedenen Verbstämmen. Also das haben wir auch mit Stelligkeit jetzt gesehen. Zum Beispiel werden, das sind faktitive Verben, das ist auch Diathese. Also faktitiv ist nichts anderes als also Unterordnung unter Diathesen. Also, und dann entspricht eine semantische Rolle Patiens und ausgedruckt mit zwei Stellen nominativ und präpositional besetzt. Also das ist eine Übersicht für das Deutsche und das soll auch vielleicht sowohl zu Hause als auch in den Tutorien besprochen werden. Das vielleicht nochmal in einer Minute zusammenzufassen. Was wir heute versucht haben zu begreifen, sind eben, wie die syntaktischen Strukturen entstehen. Meine Vorstellung darüber habe ich im Begriff Expansion ausgedrückt. Wir haben gesagt, wir haben lexikalische Einheiten und irgendwie, ich weiß nicht wie, aber Panini sagt das auch, dass die nach Ergänzungen streben, ja, die expandieren. Und dass die Korrektur, die wir dann heute hier eingebracht haben, lag darin, dass diese Expansion sowohl linear entsteht, damit werden die lineare Strukturen erzeugt, das wir als Satz nennen. Es wird aber auch entsprechend, also kausal entsprechend, hierarchisch expandiert. Und das haben wir anhand des Sinnbilds lexikalische Kategorie, syntaktische Kategorie, Faktum, Abstraktum gegenübergestellt. Ja? Ein Nomen, eine Nominalphrase. Nomen ist eine lexikalische Kategorie, steht im Lexikon, aber Nominalphrase ist zunächst ein Konstrukt und muss erstmal in einem Satz konkrete Form annehmen. Das war die Vorstellung und wir spielen mit dieser Expansion auch ganze Zeit. Die zweite Vorstellung war weg von formaler Vorstellung oder formaler Perspektive auf den Satz, ausgehend wieder aus dieser Projektion und dominante Linie und Baumdiagramm eines Satzes, da haben wir ja über die ganze Zeit gesprochen, und Kopfprinzip an sich, weg von dieser Perspektive hin zur Bedeutungsebene des Verbs, hilft uns eigentlich das Verb bereits zu kalkulieren, mit welcher syntaktischen Struktur wir zu tun haben werden. Und da kommen wir zu diesem Begriff, Event Structure. Und wir haben gesehen, dass die Stelligkeit des Verbs uns durchaus rigide, solide Grundlage liefert, nicht nur wie die Anzahl von geöffneten Leerstellen seitens des Verbs aussieht, sondern auch von Sprache zu Sprache, wie diese Leerstellen besetzt werden, mit welchen formalen Eigenschaften, welche Kasusformen, welche strukturelle Formen wie Präposition. Und zum Schluss haben wir gesehen, dass die Sprachen wie Abchasisch eine sehr großzügige Stelligkeitsfrequenz hat, nämlich 4 ganz klar markierte Abtanten des Verbs mit eingebunden und markiert. Und die Aufgabe nochmal zum 100. Mal besteht darin, bis nächste Woche den Poster, der jetzt neben den alten Poster hängt, etwas voller aussehen zu lassen. Ansonsten hänge ich keine Poster weiter und das ist auch in der Mittelmeer zu sagen, okay, das taugt nicht. So, in diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche. Ja.